先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, heute mit Christina Mussold und dem Thema, wie man sich selber denkt, über die I-Thoughts, eine Übersetzungsarbeit, die wir hier leisten wollen. Tomasius war derjenige, der auf Deutsch über damals lateinische Literatur sprach und diese, in dieser sozusagen Philosophie stecken wir drin, das popularisieren. Das ist auch heute ganz wichtig, weil die Autorin ihr Buch nämlich auf Englisch geschrieben hat. Also wir müssen also eine doppelte Übersetzungsleistung hier vollbringen.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind und sich bereit erklärt haben, hier Rede und Antwort zu stehen. Wir handhaben das immer so, dass wir eine Dreiviertelstunde hier auf dem Podium diskutieren und Sie haben dann auch die Möglichkeit, dann weitere Fragen zu stellen und dazu gibt es so ein Mikrofon, was dann rumgeht und wir zeichnen das Ganze auf Podcast auf, sodass Sie das auch nochmal nachhören können. Und ich möchte jetzt als erstes unsere Gästin auf Neudeutsch vorstellen. Frau Christina Mussold studierte Philosophie, Humanbiologie und Neurowissenschaften in Marburg, Magdeburg, Napoli und Berlin. Promovierte 2011 mit diesem vorliegenden Buch, hatte dann verschiedene Forschungsaufenthalte in London und Boston, war Juniorprofessor für Neurophilosophie in Magdeburg und ab 2014 Mitglied der Jungen Akademie, oder ist es seitdem, seit 2 Jahren ist sie nun Professorin in Leipzig am Philosophischen Institut und zwar für kognitive Anthropologie, wenn ich das alles richtig beschrieben habe. Ja, und außerdem ist sie auch noch Mitglied des Leipziger Forschungszentrums für frühkindliche Entwicklung. Sie interessiert sich für nicht begriffliche Repräsentationen, soweit ich das erfahren habe, und die Philosophie der Psychiatrie neuerdings vielleicht auch, sowie eben kognitive Prozesse auch bei Tieren. Dieses Buch hier, was wir vor uns liegen haben, Thinking About Oneself, ist relativ dünn geraten, erst einmal, aber der Inhalt hat es wirklich in sich. Also es geht nämlich um nichts weniger als um die Frage nach dem Artspezifikum des Menschen. Also diejenigen Fähigkeiten letztlich, die den Menschen besonders machen und auszeichnen und dafür gibt es ja auch viele eingängige Beispiele. Das Buch hat nur 200 Seiten und die Frage ist eigentlich so alt wie die Philosophie selber. So nach dem Selbst, nach dem Menschen, denke ich mal. Auch die Antwort, die sie gibt, ist, glaube ich, gar nicht so neu. Gibt's auch schon seit dem Linguistic Turn, also ist die eigentlich auch schon gegeben. Aber neu ist, wie ich finde, dass sie eben ihre Antwort unter Hinzuziehung modernster wissenschaftlicher Ergebnisse zu Kleinkindern und dann eben auch zu Tieren gibt. Und das finde ich ist wirklich dann ganz neu, also es wird nochmal ganz neu untersetzt. Und ich finde, dieses Buch ist exzellent aufgebaut, durchstrukturiert und also analytisch und das Problem ist auch souverän behandelt. Es hat 8 Kapitel und auch ein Anmerkungsapparat natürlich, aber jetzt schließt meine erste Frage an. Warum auf Englisch? Die Frage ist also, das ist natürlich irgendwie ein Angebot an die angelsächsische Community, denke ich mal. Aber schließt das nicht erstmal irgendwie deutsche Leser aus? Also können die Deutschen etwa nicht irgendwie analytische Philosophie verstehen? Oder wollten sie einfach die deutschen Leser ausschließen?
Oh, nein, auf keinen Fall. Also das ist eine sehr berechtigte Frage. In der Tat, die Frage nach der Wissenschaftssprache ist eine, Sie hatten vorhin erwähnt, dass ich auch in der Jungen Akademie bin. Wir haben uns das gerade auch zur Aufgabe gemacht, in einer unserer Arbeitsgruppen mal darüber nachzudenken. Wie ist es eigentlich mit der Internationalisierung, die ja auch immer wieder gefordert wird, auch von Seiten der Universitätsleitungen. Ist es eigentlich gut, ist es schlecht, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Bei mir hat sich die Entscheidung daraus ergeben, dass ich zum einen ein großer Teil der Literatur, Sie hatten richtigerweise gesagt, das Problem ist so alt wie die Philosophie selbst. Und da gibt es natürlich philosophische Beiträge auf allen möglichen Sprachen und natürlich auch eine sehr umfangreiche deutschsprachige Literatur dazu. Auf der anderen Seite war die Literatur, mit der ich mich primär auseinandergesetzt habe, eben im Original englischsprachig. Auch viele der gerade empirischen Studien sind englischsprachig. Darüber hinaus hatte ich, Sie hatten das erwähnt, zahlreiche Forschungsaufenthalte im Ausland, beziehungsweise habe auch 3 Jahre in England gelehrt und habe mich sozusagen in dem Zusammenhang eher als Teil auch der englischsprachigen Community verstanden. Zumal es de facto so ist, dass die meisten deutschsprachigen oder muttersprachlich deutschsprachigen Wissenschaftler und auch Studierenden sehr wohl in der Lage sind, Englisch zu verstehen. Umgekehrt die englischsprachige Community aber sehr viel größere Probleme hat, deutschsprachige Literatur zu lesen und zu rezipieren. Und von daher ganz pragmatisch habe ich mir überlegt, dass es für mich sinnvoll ist, das auf Englisch zu schreiben.
Also als Übersetzungsunternehmen, was der Thomasius Club ist, müsste man eben darauf hinweisen, dass das ein Buch ist, was auf eine wirklich eine Diskussion referiert, die und sich da auch einreiht, sozusagen sich selber als einen Beitrag dazu versteht. Diese Diskussion ist eben auf Englisch. Jetzt mal zur These sozusagen. Also wir reden ja, das Buch ist schon von einer Weile sozusagen konzipiert und geschrieben worden. Es ist jetzt dann 2015 hier erschienen. Wenn Sie sozusagen zurückblicken. Also es geht um, was Sie selber iThoughts nennen, also iBooks kennen wir schon und iPhones, jetzt sind es iThoughts.
Genau, einfach Ich-Gedanken sein.
Ich-Gedanken, genau. Die Ich-Gedanken und die, wenn ich das jetzt mal selber so referieren kann, da gibt es das Ich-Sagen und das Ich-Meinen und das versuchen Sie zu beziehen auf das Ich-Denken oder Sich-Denken und so weiter. Also wie, mit welcher sozusagen Dramatik haben Sie das Problem gefunden in diesem englischen Zusammenhang? Fichte wird auch erwähnt, er hat ja diesen schönen Satz gesagt, das Ich setzt das Ich und das Nicht-Ich, ja, aber daran wird es hier nicht angeschlossen.
Ja, also höchstens indirekt. Also tatsächlich wurde mir auch von einigen Rezipienten des Buches vorgeworfen, ist jetzt vielleicht zu hart, aber wurde nahegelegt, dass ich doch auch explizit gerade an Fichte hätte anbinden können. Also gerade gegen Ende, kommen wir vielleicht später dazu, gegen Ende hin geht es ja in eine eher soziale Konstruktion auch des Selbst und tatsächlich finde ich, obwohl ich da jetzt keine Kennerin bin, da ich eben auch von meiner Ausbildung her eher jetzt aus dem englischsprachigen analytischen Diskurs komme und mich noch nicht so sehr stark philosophiegeschichtlich mit zum Beispiel Fichte auseinandergesetzt habe, würde das aber gerne in Zukunft durchaus tun, weil ich das sehr spannend finde, diese Grundüberlegungen, soweit ich sie von ihm verstehe. Aber zurück zur Ausgangsfrage nach den Ich-Gedanken. Also wenn man versucht zu fassen, was meint man eigentlich mit Selbstbewusstsein? Es gibt ja verschiedene Begriffe von Selbstbewusstsein, zumal in der Alltagssprache hat man da oft ein ganz anderes Verständnis als das Verständnis, was die Philosophen davon haben. Also wenn wir im Alltag von Selbstbewusstsein sprechen, dann meinen wir damit sowas, ja, wie, also was man im Englischen Self-Confidence nennen würde, ne? Also wie sozusagen, dass man über ein gesundes, dass man, gesundes Selbstbewusstsein verfügt, so in dem Sinne. Das ist jetzt nicht das, was die Philosophen meinen oder nicht primär das, was Philosophen meinen, wenn sie vom Problem des Selbstbewusstseins sprechen, sondern da geht es tatsächlich um diese Frage, Sie hatten es angedeutet, wir als Menschen sind in der Lage dazu, über uns selbst nachzudenken, eine Art Konzeption von uns selbst zu entwerfen. Das hat auch viel mit einem Geschichtenerzählen über sich selbst zu tun, aber sozusagen eine Idee davon zu haben, dass wir jemand sind, dass wir ein bestimmtes Individuum sind, mit bestimmten Eigenschaften, mit einer bestimmten Geschichte, mit bestimmten Vorstellungen, Bedürfnissen, Wünschen etc., dass wir auch diese in Frage stellen können und zusammenhängt damit, dass wir uns so Fragen stellen können wie, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Welche Art von Leben will ich eigentlich führen, welche Art von Entscheidungen sind das Richtige für mich und so weiter. Genau, und um diese Fähigkeit geht es vielen Philosophen und ging es auch mir in dem Buch. Also wie ist es eigentlich zu erklären, dass wir das denken können, dass wir diese Ich-Gedanken deshalb, weil, also man sagt dann in der Philosophie die kanonische Ausdrucksform, also die Art und Weise, wie man solche Gedanken dann am besten ausdrücken kann, ist eben mit diesem Erste-Person-Pronomen Ich. Also das ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir bei uns nachdenken, aber das ist sozusagen, so kann man es ganz gut prägnant fassen, was wir meinen. Nämlich diese Fähigkeit, eben Ich sagen und denken zu können und dann so Fragen eben stellen zu können, wie wer bin ich, wer will ich sein und so weiter. Und ja, mir ging es eben darum, eine Theorie darüber zu entwickeln. Also zum einen, was sind das eigentlich, diese Ich-Gedanken? Wie ist es zu erklären, dass wir in der Lage dazu sind, die zu denken? Und zu erklären in dem Sinne auch, dass die Erklärung kompatibel ist eben mit dem, was wir auch aus den empirischen Wissenschaften, also Psychologie zum Beispiel, Kognitionswissenschaften wissen.
Nun setzen Sie sich am zwei Drittel des Buches, sage ich jetzt mal, mit anderen Theorien zum Selbstbewusstsein oder auch zum Bewusstsein auseinander, gleichwohl Sie gar keine Akzente setzen wollen zum Bewusstsein hin, sondern wirklich auf das Selbstbewusstsein rekurrieren. Aber warum taugen diese ganzen zwei Drittel des Buches dargestellten Theorien nicht, um dieses Problem zu lösen? Was ist da Ihr Spezifikum? Was macht Ihre Thesen besser als die anderen?
Ja, also dass sie gar nichts taugen, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber natürlich, man baut ja immer auf dem schon vorhandenen auf. Ne? Also we're all standing on the shoulders of giants, wie man so schön sagt im Englischen. Man kann ja so eine Theorie nicht aus dem Nichts heraus entwickeln. Und was ich eben versucht habe zu machen, ist zu zeigen, zum einen, wo liegen die Stärken, aber eben auch, wo liegen die Schwächen von existierenden Theorien und wie kann man diese weiterentwickeln. Also jetzt nicht komplett über den Haufen werfen, aber doch eben weiterentwickeln und vielleicht bestimmte Schwächen ausmerzen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich, Sie sagten, das ist ein großer Teil des Buches, beschäftigt sich damit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles in einer Antwort referieren soll, was an diesen Theorien genau auszusetzen ist. Das würde, glaube ich, würde lange dauern, glaube ich. Gut, also vielleicht ganz knapp gesagt, es gibt so so ganz klassische Modelle, an denen sich auch schon viele andere abgearbeitet haben, die sagen, naja, was ist das, was wir machen, wenn wir diese Ich-Gedanken fassen? Wir reflektieren eigentlich auf uns, also wir machen uns selbst zum Objekt des Nachdenkens. Ja, das Subjekt bezieht sich selbst auf sich selbst als Objekt. Und da habe ich erstmal versucht, aber das haben eben, wie gesagt, auch schon viele andere vor mir, zu zeigen, dass das irgendwie problematisch ist, aus vielerlei Hinsicht. Ich greife jetzt nur mal einen Punkt heraus, und zwar den, dass, ich hatte vorhin gesagt, wenn wir in der Philosophie von Selbstbewusstsein sprechen, sprechen wir von dieser Fähigkeit, Ich-Gedanken fassen zu können. Das kann man noch ein bisschen präzisieren. Und zwar geht es uns oft auch darum, es sind einige Studierende von mir hier, die haben mein Seminar zu Selbstwissen im letzten Semester besucht. Also es besteht auch ein Zusammenhang zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwissen oder dieser Fähigkeit, Ich-Gedanken zu sprechen. Und oft ist die Grundidee sowas wie, ich drücke damit auch eine besondere Form des Wissens aus. Und wodurch zeichnet die sich aus? Naja, dadurch, dass sie gerade nicht das Wissen von einem Objekt ist. Also das Wissen, was ich von mir selbst habe, ist irgendwie anders als das Wissen, was ich über dieses Glas hier habe oder über den Tisch, aber auch das Wissen, was ich über andere habe. Und warum? Eine Art und Weise, sich dem anzunähern, ist, dass man sagt, man hat irgendwie einen unmittelbareren, direkteren Zugang zu sich selbst. Also Wittgenstein hat dieses schöne Beispiel, wo er sagt, wenn ich sage, ich habe gerade Schmerzen, dann macht eine bestimmte Art von Frage keinen Sinn. Nämlich die Frage, bist du dir sicher, dass du es bist, der Schmerzen hat? Das macht irgendwie keinen Sinn, sowas zu fragen, da würde man denken, hä? Also ich kann fragen, bist du dir sicher, dass es Schmerzen sind oder nicht doch vielleicht irgendein anderer körperlicher Zustand oder aber es macht keinen Sinn zu fragen, bist du es, der Schmerzen hat? Und das sagt jetzt noch nichts Präzises über diese Form des Selbstwissens aus, aber es deutet so ein bisschen an. Es scheint irgendwie direkter, unmittelbarer zu sein. Genau, und diese Theorien eben, um auf das Objektmodell zurückzukommen, die davon ausgehen, Selbstbewusstsein ist nichts anderes als eine Form des Objektbewusstseins, die können diese Besonderheit meines Erachtens nicht richtig einfangen. Ne? Weil also was damit zum Ausdruck kommt, ist eben dieses Wissen, was ich von mir selber habe oder das Bewusstsein, was ich von mir selbst habe, ist eben ein Bewusstsein meiner selbst gerade als Subjekt und nicht als Objekt. Ich stehe nicht zu mir selbst in einer Beziehung wie zu einem Objekt. Das ist sozusagen ein Problem. Aber ich sehe, Sie wollen zwischenhaken. Deswegen.
Ja, ich muss mal kurz zwischenhaken. Genau. Wie ist es denn in einem solchen Fall? Mein Baby schreit und ich habe, ich sehe, es hat irgendwie Unbehagen, Schmerzen, keine Ahnung. Und ich empfinde das gleichermaßen. Habe ich dann die Schmerzen?
Jein. Also in einem gewissen Grade. Es gibt Ja, beispielsweise auch in neuere neurowissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem die auch in Leipzig durchgeführt wurden, die zeigen, dass tatsächlich, wenn sie in einer engen Beziehung zu der anderen Person stehen, in dem Fall zu dem Baby, wird das der Fall sein, kann man tatsächlich in gewisser Hinsicht davon sprechen, dass sie auch sowas wie Schmerzen empfinden. Also zumindestens, also das ist jetzt auch schwierig, aber zumindestens ist es so, dass Bereiche des Gehirns, die korreliert sind mit dem eigenen Schmerzempfinden, durchaus auch aktiviert werden können, wenn sie starke Empathie mit jemand anderem empfinden. Trotzdem ist es natürlich irgendwo nicht ihr Schmerz. Sie wissen ja, dass es der Schmerz des Kindes ist. Das ist anders zum Beispiel bei noch ganz kleinen Kindern, die vielleicht noch gar nicht zwischen sich und anderen differenzieren können. Also wo tatsächlich...
Da kommt das schöne Beispiel.
Genau, diese Differenzierungsleistung noch nicht da
ist. Mit den beiden Puppen, Sally und Anne. Das kommt jetzt relativ spät.
Ja.
Also das ist so, die eine, also einem Kind wird eine Szene vorgespielt. Und da geht es um eine Murmel. Und die eine Puppe, also Sally, versteckt sie irgendwo und muss aber dann rausgehen. Und die andere Puppe, Anne, nimmt dann diese Murmel und tut sie woanders hin. Und dann kommt Sally zurück. Und jetzt soll das Kind, was zuschaut, sagen, wo die Murmel ist.
Nee, nicht wo die Murmel ist.
Nee, sondern?
Sondern?
Ja, erklären Sie es mal.
Genau. Der entscheidende, der Witz dabei ist, das Kind soll dann sagen, wo Sally, die also ursprünglich die Murmel versteckt hatte und dann aus dem Raum gehen musste, nach der Murmel suchen wird. Das ist das Entscheidende. Also und der Witz dabei ist, also nennt man diesen Sally-N-Task. Es gibt auch andere Versionen. Der ursprüngliche ist, glaube ich, von Josef Perner mit Maxi und Schokolade, die Mutter im Schrank versteckt und so weiter. Aber jedenfalls der Witz dabei ist, dass psychologische Studien eben zeigen, dass Kinder, die jünger sind als etwa 4 Jahre, diese Frage nicht beantworten können. Also beziehungsweise die sagen, Sally wird da nach der Murmel schauen, wo die Murmel sich tatsächlich befindet. Anstatt dort, wo sie die Murmel versteckt hat, bevor sie aus dem Raum ging. Die Idee ist also bei diesem Test, man will testen, ob Kinder verstehen, dass Sally eine falsche Überzeugung über den Ort, über den Aufenthaltsort der Murmel hat, indem sie ja nicht mitgekriegt hat, dass Anne die Murmel an einen anderen Ort gelegt hat. Ne? Und der Grundgedanke ist sowas wie, junge Kinder, die das eben noch nicht verstehen, dass Sally diese falsche Überzeugung hat, die setzen quasi das, was sie wissen über den Aufenthaltsort der Murmel, gleich mit dem, was alle wissen. Die haben diese Differenzierung eben noch nicht zwischen dem, ich weiß, wo die Murmel ist und der andere weiß es aber vielleicht nicht. Jetzt muss man das ein bisschen relativieren, denn es gibt mittlerweile neuere Studien, die nicht auf diese Sprachfähigkeiten, diese ersten Studien waren so, dass die Kinder eben explizit diese Frage beantworten mussten, wo wird Sally nach der Murmel schauen. Jetzt gibt es neue Studien, die nicht so sehr mit Sprache arbeiten, sondern die stattdessen schauen, wo gucken die Kinder hin, welche Art der Erwartungshaltung haben die, zeigen die sich überrascht, je nachdem, wo die Puppe dann guckt und so weiter. Und da stellt man fest, dass sie das durchaus doch schon in einem sehr viel früheren Alter können, was dann die interessante Frage aufwirft, warum sie es dann aber trotzdem falsch beantworten. Genau, aber die Grundidee ist sozusagen, dass diese Differenzierungsleistung, ne, zwischen meinem Schmerz und dem Schmerz des anderen, dass das was ist, was wir erst entwickeln, was wir erst lernen müssen, was nicht von Anfang an da ist. Und die Grundthese des Buches ist dann, dass erst in dem Moment, wo ich zwischen mir und dem anderen differenzieren kann, ich auch wirklich dann diese Ich-Gedanken fassen kann, ich wirklich ein Verständnis davon habe, ich bin hier jemand, der eben anders ist als die anderen, der vielleicht, ne, ich sehe was du nicht siehst, ich weiß was du nicht siehst, mir schmecken Dinge, die dir nicht schmecken. Also meine Tochter, die ist 2, die lernt das jetzt zum Beispiel gerade. Also die fragt mich jeden Morgen ganz erstaunt beim Frühstück, warum mag denn Papa keinen Sirup auf dem Haferbrei? Und dann sage ich mir, dem Papa ist das zu süß. Warum? Warum mag er das nicht? Das ist doch lecker, sozusagen. Ne? Also die ist gerade so dabei, das irgendwie zu differenzieren.
Also diese, ich habe das Beispiel auch deswegen erwähnt, weil ich sehr froh war, dass so ein schönes Beispiel kam in einem Buch, was ansonsten nicht so viele Beispiele hat. Und ich war auch sehr froh, dass es dann mit Piaget und dieser ganzen frühkindlichen, also mit der Anspielung an solche Forschungen, mir ungefähr eine Plausibilität gegeben hat, was sie versuchen zu diskutieren, abgesehen von den Theorien, die es sowieso gibt. Also ich muss ja bekennen, meine philosophische Erziehung, beschränkt wie sie ist, ja, verbietet mir das Wort Ich-Gedanke irgendwie besonders schick zu finden. Mhm. Ich finde am Ich alles, was Gedanke ist, sozusagen das Uninteressante. Mhm. Ich komme von Sartre her, sage ich jetzt mal so, von der Phänomenologie. Da heißt es die Conscience de soi und das De, ist eingeklammert, weil es eben nicht ein Objekt ist. Ja. Und genau. Da gibt es auch, wenn ich das richtig erinnere, meine Erziehung ist ja schon eine Weile her, da gibt es auch gar keinen Gegensatz, ich würde sagen, noch nicht mal einen großen Unterschied zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Das läuft immer zusammen. Da kommt niemals das eine erst und dann das andere. Das war sozusagen auch eine große Anstrengung, das überhaupt zu denken und zu formulieren, weil wir natürlich denken, erst Bewusstsein, dann Selbstbewusstsein, und es gibt Figuren, wo man das zeigen kann. Aber an diesem Bewusstsein heben Sie das Gedankliche, das Konzeptionelle hervor. Und da will ich jetzt nochmal die Eingangsfrage von Bettina verstärken. Muss man das tun, aus philosophischen Gründen, weil man dann in dieser Diskussion drin bleibt, die darauf abhebt? Oder könnte man nicht aus so einer Diskussion auch aussteigen? Und ich, um plakativ zu sein, würde ich jetzt sagen, so wie Sartre, aus Fachdiskussionen völlig ausgestiegen ist, hat ihn nicht interessiert, was andere Philosophen dazu sagen. Eher hat ihn das interessiert, was Literaten dazu sagen, was Menschenkenner dazu sagen. Ja? Also was Leute sagen, die den Menschen beobachten und selber durch die intensivste Beobachtung wirklich keinen sozusagen Trennstrich zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein finden, sondern eigentlich ununterbrochenes Zusammenwirken. Also jetzt habe ich mich ein bisschen sozusagen blamiert. Jetzt können Sie mir was erzählen.
Finde ich total wichtig, den Punkt. Aber da steckt eine ganze Menge drin, das muss man, was man jetzt irgendwie auspacken könnte. Also zum einen, man muss natürlich gar nichts. Also als Philosoph sollte man sich den Fragen zuwenden, die einen selbst am meisten interessieren. Und darüber hinaus ist diese Debatte, die Sie erwähnten, mit diesem anderen Verständnis von selbst, das zusammengedacht wird mit Bewusstsein, so wie es bei Sartre ist, ist durchaus auch eine sehr lebendige, gegenwärtige Debatte. Da gibt es auch heute sehr viele Philosophen noch, die das wieder aufgreifen, gerade aus der phänomenologischen Tradition und unter anderem auch durchaus mit Bezug auch auf die Empirie. Das muss man gar nicht als Gegensatz sehen und auch nicht unbedingt als Gegensatz zu analytischen Ansätzen. Also zum Beispiel Dan Zahavi ist so ein prominenter Vertreter, der kommt eher aus der Ecke von Husserl, aber macht diesen Punkt eben auch ganz stark, dass eigentlich Bewusstsein und Selbstbewusstsein immer zusammengedacht werden müssen. Das kommt jetzt aber so ein bisschen drauf an, eben wie man diesen Begriff Selbstbewusstsein versteht, wie man den definiert, und letztlich ist es jedem selber überlassen, wie er den definieren möchte, aber der entscheidende Punkt ist eben, welche Frage steht dahinter, was ist das, was mich jetzt umtreibt, und ich knüpfe so ein bisschen ganz im Vorbeigehen sozusagen ja auch an diese Debatten an, indem ich gerade diese Kritik an dem Subjekt-Objekt-Modell, was wir eingangs schon erwähnten, eben sage, die machen das selbst eben tatsächlich zum Objekt, und das scheint mir ein Fehler zu sein, als Reaktion darauf. Das sagen eigentlich alle, genau. Die Frage ist jetzt, wie reagiert man aber darauf? Also man kann jetzt sagen, ja gut, dann muss man eben davon ausgehen, es gibt so eine Art des präreflektiven Selbstbewusstseins, wird es ja manchmal auch genannt, die eben immer schon da ist, immer dann, wenn ein bewusster Zustand vorliegt oder wenn ein bewusstes Wesen da ist, was über Bewusstsein verfügt, ist es eben auch immer schon in diesem primitiven, präreflektiven, minimalen Sinn selbstbewusst. Das macht eben Sartre stark, das machen auch andere stark, auch aus dem deutschsprachigen Raum, Vertreter der Heidelberger Schule, Manfred Frank und solche Leute. Und die haben auch einen gewissen Punkt. Was ich jetzt bei Vertretern der Heidelberger Schule zum Beispiel ein bisschen unbefriedigend letztlich finde, ist, dass die dann sagen, ja, und das setze ich sozusagen jetzt als primitiv, das kann ich dann aber selbst nicht weiter erklären, das nehme ich einfach als gegeben sozusagen an, das ist da. Das scheint mir so ein bisschen, das finde ich ein bisschen schwierig, obwohl ich sehen kann, woher der Gedanke rührt. Und meine ursprüngliche Intention war eigentlich gerade diese Überlegung, wenn dieses Subjekt-Objekt-Modell scheitern muss, und wenn die Antwort darauf ist, dann muss es schon sowas wie eine präreflektive Familiarität, sagen die manchmal auch mit sich selber, oder so ein Sinn der Meinigkeit oder sowas. Sowas muss es geben. Wie kann man das irgendwie, gegeben, dass ich aus der analytischen Ecke komme, kann man das irgendwie mit den Mitteln der analytischen Philosophie vielleicht auch fassen? Und darüber habe ich dann diesen Einstieg erstmal über diese Theorien des Nichtbegrifflichen gewählt, weil mir gerade das ist mir schon wichtig, dass man sozusagen sagen muss, analytische Philosophie schön und gut, so, aber dieser extreme Fokus, der auch durch diesen Linguistik-Turn kam eben, ne, auf diesem sehr reflektiven, immer schon sprachlich gefassten, das greift mir auch zu kurz. Es gibt, glaube ich, viele Arten und Weisen, wie wir in der Welt involviert sind und die Welt wahrnehmen, die eben gerade nicht begrifflich, nicht sprachlich ist. Und natürlich auch Arten und Weisen, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen. Das ist, da müsste man jetzt ein zweites Buch darüber schreiben, um das genauer auszubuchstabieren. Aber ich versuche schon so ein bisschen zumindest auch das mit einzubeziehen.
Ja, nun aber ein bisschen Butter bei die Fische. Welches sind denn nun diejenigen Ich-Gedanken, um die es da eigentlich geht? Also sie sollen erst einmal nicht unbedingt diesem Subjekt-Objekt-Schema folgen. Was kann das denn sein? Also wenn es nicht konzeptionell irgendwie vonstatten geht. Und gleichzeitig soll es aber auch, entwickeln Sie ja so eine Stufentheorie mit 4 verschiedenen Stufen. Die Frage wäre natürlich, ob es nicht noch mehr gibt. Also das bleibt ja alles ein bisschen offen. Ja. Also wie soll denn das funktionieren? Außerdem gibt es ja auch Probleme dann. Das eine Beispiel war ganz interessant, wo die 6- bis 7-jährigen Kinder eine bestimmte Balanceaktion irgendwie nicht so gut vollziehen können wie 4- bis 5-Jährige, dann aber wieder 8- bis 9-Jährige wieder ganz gut. Also das wäre alles noch mal zu erklären jetzt.
Okay, das ist schon wieder ganz viel. Ich weiß immer gar nicht, wie ich darauf antworten soll, weil das immer 3 Kapitel in einer Frage sind. Aber okay, also wo waren wir stehen geblieben? Um welche Gedanken soll es gehen? Also nochmal zurückzukommen auf dieses präreflektive Selbstbewusstsein. So, es ist richtig, glaube ich, dass wir nehmen die Welt eben nicht von einem neutralen Standpunkt aus wahr. Ne? Also und das ist diese Anknüpfung dann auch in diese Bewusstseinsdebatte. Es ist halt irgendwie für uns die Welt wahrzunehmen. Das ist ja dann, wenn man zum Beispiel mit solchen Leuten wie Zahavi spricht, die auch eben dieses Zusammenspiel von Bewusstsein und Selbstbewusstsein ganz stark machen. Worauf wollen die eigentlich hinaus? Oft geht es da eigentlich um diesen qualitativen, subjektiven Charakter der Erfahrung, dass ich eben die Welt aus einer Perspektive wahrnehme, dass es sich für mich irgendwie anfühlt und in dem Sinne ich immer natürlich auch schon da bin, präsent bin, irgendwie phänomenologisch gegeben bin auf irgendeine Art und Weise. So, jetzt ist aber die Frage, und das ist natürlich zu trennen von diesem reflektiven Ich-Gedanken fassen. Aber es muss ja irgendwie auch einen Übergang oder einen Zusammenhang zwischen diesen beiden geben. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Wie komme ich jetzt von diesem präreflektiven, ob man das jetzt Selbstbewusstsein nennen will oder nicht. Ich würde es eher nicht Selbstbewusstsein nennen, aber andere wollen das Selbstbewusstsein nennen, das ist okay. Aber wie kommt man jetzt von da zu diesem eben dann doch eher reflektiven, begrifflich gefassten? Und da kommen dann diese Stufen ins Spiel und eben auch diese Selbst-Fremd-Differenzierung, die wir schon ansprachen, die sich eben in meinem Modell über verschiedene Stufen vollzieht. Ganz grundsätzlich vielleicht ein Wort zu diesem Stufen. Warum Stufen? Wir haben in der Philosophie oft so Tendenzen zu so Dichotomien. Ne? Wir sagen, es ist selbstbewusst oder nicht selbstbewusst. Es ist begrifflich oder nicht begrifflich. Und eigentlich gibt es aber noch ganz viel dazwischen. Und das wird nicht richtig gefasst. Und ich bin im Zuge meiner Forschung eben auf ein Modell von einer Entwicklungspsychologin gestoßen, Annette Kamiloff-Smith. Die hat eben so ein Stufenmodell, die macht eine Unterscheidung von impliziten und expliziten, das ist nochmal so eine Dichotomie, die wir auch in der Philosophie gern verwenden, aber die hat eben so ein Stufenmodell, wo es dann verschiedene Stufen des Expliziten gibt. In dem Zusammenhang diskutiert sie auch diese Befunde mit, also diese, dass man in der Psychologie oft diese U-Kurven findet. Nee, U ist so rum, ne? Genau. Also die kleinen Kinder können es gut, die etwas älteren können es nicht und die dann wieder etwas älteren können es dann wieder. Und das versucht sie so zu erklären, dass die ganz Kleinen, die machen das eben intuitiv. Also dieses Beispiel, es geht darum, irgendwie Objekte auf so einer Stange zu balancieren. Die kleinen Kinder nehmen sich jedes Objekt und benutzen ihr propriozeptives Feedback, also das Feedback, was sie von ihrem Körper und so weiter bekommen, machen das einfach ganz intuitiv, denken nicht drüber nach und kriegen das gut hin. So, und dann kommt ein Punkt, sagt sie, wo wir aber als Menschen irgendwie die Tendenz haben, wir können irgendwas gut und dann fangen wir an, drüber nachzudenken. Was steckt denn jetzt dahinter? Und versuchen irgendwie die Prinzipien daraus zu extrahieren. Das passiert gar nicht mal unbedingt auf einer bewussten Ebene. Aber unbewusst fangen wir an, so eine Art Theoriebildung zu betreiben. Sie nennt es Theories in Action zunächst mal. Und das hindert uns dann eigentlich an dieser sehr fluiden, sehr intuitiven Ausübung und blockiert uns so ein bisschen. Wir haben dann so eine Prototheorie, die noch nicht so ganz richtig ist, dass Objekte normalerweise irgendwie ihren Schwerpunkt in der Mitte haben und eben dann auch dort balanciert werden müssen. Und wenn wir dann mit einem Objekt konfrontiert sind, wo das nicht funktioniert, dann sind wir irritiert und wissen nicht und legen es dann zur Seite, weil es halt nicht in die Theorie reinpasst. Und dann muss ein nächster Entwicklungsschritt erfolgen, wo wir dann sozusagen bereit sind, das wieder reinzunehmen und unsere Theorie zu erweitern. Das ist im Grunde ganz analog auch zu der Art und Weise, wie Wissenschaftler tatsächlich auch vorgehen. Genau, und dann kommt man wieder an einen Punkt, wo man es wieder besser kann, aber auf eine andere Weise, dann mit eben mit einer zugrunde liegenden Theorie. Man kann jetzt noch andere Beispiele dafür finden, wie dieses Intuitive und das Theoriebehaftete zusammenspielen können, aber sich auch gegenseitig behindern können. Also wenn sie Sport machen zum Beispiel, ist es ja oft auch so, dass sie natürlich, der Trainer hat eine gewisse Theorie dahinter und versucht ihnen auch mit Hilfe dieser Theorie bestimmte Dinge nahezubringen, wie sie es machen sollen. Aber gleichzeitig müssen sie, wenn sie dann im Spiel sind, dürfen sie natürlich nicht drüber nachdenken, wie führe ich jetzt den Schlag aus oder wie schieße ich jetzt den Ball, weil dann stehen sie auf dem Schlauch. Also so. Genau, das ist genau diese Schwierigkeit.
Ja, also das finde ich sehr schön, was Sie sagen. Das entspricht auch meinem Lektüre-Eindruck, dass Sie tatsächlich der Theorie ein bisschen abhold sind. Also immer dann, wenn sie sich in der Diskussion versteift und irgendwie scheinbar fest wird, dann kommen sie mit Gegeneinwänden und lösen das wieder auf in ein Problem. Und jetzt sagen Sie sogar, dass es quasi eine anthropologische Tendenz zur Theorie gibt, der man als Philosophin sozusagen gegensteuern muss. Ja. Das gefällt mir gut. Und das macht auch wirklich die Lektüre dieses Buches, was so viel kürzer ist als die Dissertation von Bettina selber, wirklich auch sehr, sehr interessant. Weil es tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich will jetzt nicht sagen einen kreisenden Charakter hat, aber einen analytischen Charakter. Also es geht immer wieder darauf, was haben wir damit festgestellt? Was soll damit gemeint sein? Und gibt es nicht eigentlich natürlicherweise schon mal gleich ein Gegenargument? Ja? Und dann gibt es eben auch, darf man nicht verschweigen, schon mal Rückverweise auf Modelle, also wie auf Descartes und auf Hume und so weiter, wird wenigstens kurz angespielt, damit man weiß, wo auch sozusagen bekannte Gedankenfehler schon mal verhandelt worden sind. Ich will jetzt nochmal den Punkt von vorhin einfach nachfragen, nämlich die nicht begriffliche Ebene oder das Wichtige des Nichtbegrifflichen, das Non-Conceptual. Denn das deckt sich auch wiederum mit etwas, was in der Phänomenologie immer groß war, die über das Verhalten, also Merleau-Ponty hat über das Comportement geredet, also über das Verhalten, nicht über das Handeln, ja, sondern über das, was wir schon tun, bevor wir denken, dass wir was tun. Ja. Also erzählen Sie mal Ihre sozusagen, Sie betonen das ja sehr stark und bringen das auch in diese Diskussion rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum?
Ja, also dass ich es jetzt selber in die Diskussion reinbringe, ist nicht ganz richtig. Ausgangspunkt war eigentlich die Auseinandersetzung mit einer Theorie von José Bermúdez, der als Antwort auf das, was er das Paradox des Selbstbewusstseins nennt, eben so eine nicht begriffliche Theorie des Selbstbewusstseins entwickelt, die ich zunächst mal sehr attraktiv fand, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, und dann aber natürlich bei der näheren Auseinandersetzung fallen einem da dann die Probleme auf und dann versucht man sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Genau, und also ganz grundsätzlich kommt diese Idee dieser nicht begrifflichen Gehalte, Sie hatten es angesprochen, es gibt natürlich da vieles in der Phänomenologie, aber innerhalb der analytischen Philosophie kommt es eigentlich aus der Wahrnehmungstheorie, wurde stark gemacht unter anderem von so Leuten wie Gareth Evans und auch anderen, die eben sagen, na, wenn Sie sich jetzt mal überlegen, nehmen wir mal die visuelle Wahrnehmung, was Sie gerade alles sehen, ja, wenn Sie sich so umschauen. Das ist eine Vielzahl von Farben, von Formen, von visuellen Eindrücken und wir haben gar nicht ausreichend Begriffe dafür, um das irgendwie überhaupt zu fassen, begrifflich. Also der Gehalt der Wahrnehmung geht weit über das hinaus, was wir irgendwie begrifflich fassen können. Das ist so diese Grundidee. Natürlich gibt es da alle möglichen Gegenargumente von Verteidigern.
Sie haben jetzt übrigens gerade ein Beispiel von Sartre gebracht. Das berühmte Pierre tritt in das Café genau. Und vermisst jemanden. Was heißt das eigentlich, dass er jemanden vermisst? Was sieht er und vermisst gleichzeitig etwas? Also sehr viel mehr als bloß sehen.
Ja, das kommt noch dazu, genau. Und das habe ich das hat José Bermúdez zunächst mal versucht dann zu übertragen, also eben in diese Selbstbewusstseinsdebatte einzuführen. Und ich habe dann wiederum gesagt, ja, die Art und Weise, wie er das macht, das ist interessant, aber das ist so nicht ganz richtig, wie er das macht. Das muss man irgendwie nochmal anders machen. Und warum? Also ich kann jetzt natürlich nicht das ganze Argument nachzeichnen, das würde, glaube ich, langweilig werden, aber weil er letztlich doch wieder dann in so eine Art Subjekt-Objekt-Modell, glaube ich, zurückfällt, indem er nämlich sagt, naja, also seine Grundidee ist sowas wie, ja, nehmen wir mal die Wahrnehmung jetzt von diesem Glas. Ne? Ich sehe jetzt dieses Glas. Aber ich sehe das, wir hatten es schon gesagt, ich sehe das natürlich aus meiner Perspektive. Ich sehe das Glas in einem bestimmten Verhältnis zu mir. Ich sehe auch, was man im Englischsprachigen, in der Psychologie nennt man das Affordances. Also ich sehe das sozusagen, das Glas im Hinblick darauf, was ich mit ihm machen kann. Dass ich es greifen kann, dass ich es zum Mund führen kann und so weiter. Und deswegen bin ja ich doch irgendwie immer schon Teil auch dieser Wahrnehmung. Ich bin ja mit da drin. Ja, ich sehe das Glas eben im Verhältnis zu mir, im Verhältnis dazu, was ich damit machen kann. Und dann bin ich doch immer schon da, sozusagen. Und da meint er, da haben wir doch dann schon sozusagen eine Grundform des Selbstbewusstseins, die wir übrigens dann auch mit Tieren teilen und mit Neugeborenen und so weiter. Und da von da aus, dann kommt noch Sprache dazu und so weiter, und dann wird es komplexer, aber eigentlich ist Selbstbewusstsein eben immer schon da.
Jetzt darf ich mal fragen, wenn Ihre, also das Argument, glaube ich, oder der Streit sozusagen ist klar, wird er jetzt auch ausgefochten? Also haben Sie diesen Menschen getroffen? Haben Sie sich öffentlich gefetzt? Hat jemand gewonnen?
Na, öffentlich gefetzt, das steht tatsächlich noch, also ich hatte ihn mal eingeladen, als ich noch an dem Buch, als ich noch Doktorandin war, hatte ich ihn mal eingeladen nach Berlin zu einem Workshop und da hatten wir, und auch Dan Zahavi und verschiedene andere, und hatten wir versucht, das schon mal so zusammenzubringen und ist auch ein Sammelband draus resultiert.
Ein Sammelband,
natürlich. Langweilig, aber das ist ein toller Sammelband.
Ja, Entschuldigung, genau. Also ich sage das jetzt nur, weil ich dachte, es kommt vielleicht noch ein bisschen
Nein, mehr. Aber natürlich, es kommt auch noch mehr. Also er hat mir netterweise einen sehr freundlichen Blurb geschrieben. Hinten auf dem, also er hat sozusagen gesagt, er ist ganz begeistert von dem Buch, obwohl ich ihn angreife. Das fand ich sehr nett von ihm. Und wir haben tatsächlich uns auch nochmal über E-Mail ausgetauscht und eigentlich ist es an mir, ihn jetzt mal nach Leipzig einzuladen, damit wir uns tatsächlich dann nochmal richtig darüber fetzen können. Das hatte er schon angeboten, dass er das gerne mal machen möchte.
Was ich einfach wissen wollte, ist der Gestus, mit dem Sie andere Autoren diskutieren, ist dann durchaus auch ein Gestus, mit dem Ihre Thesen von anderen diskutiert werden.
Ja.
Also das
Das
soll eine längere Diskussion sein.
Selbstverständlich.
Weil es ja eine philosophische Diskussion hat, kein Ende.
Eben genau. Ja. In der Philosophie kommen wir nie an ein Ende und da gibt es dann immer Gegenargumente. Und,
und wie kommen jetzt, also das ist, man liest das Buch und ist so ganz in der philosophischen Welt, die man, wie ich ja mit dieser eingeschränkten Bildung, auch noch mit Descartes und Husserl und Sartre bewältigen kann und dann kommen die Affen und die kommen dann bei mir nicht vor. Ja? Also wie kommen jetzt die Affen da am Ende rein? Ja. Ich muss sagen, als wir hier diese Ausstellung hatten, über Affenbücher, hat Frau Mussold auch dankenswerterweise da einen Vortrag gehalten über die Abgrenzung zwischen Menschen und Primaten, also Menschen, Affen. Ja. Und hat das irgendwie eine Diskussion ausgelöst oder war das in der Diskussion auch schon drin, diese Abgrenzung?
Also das ist schon drin, das ist natürlich, also diese Frage nach der anthropologischen Differenz, nach dem, was uns eben als Menschen besonders auszeichnet, die ist, glaube ich, genauso wie die Frage nach dem Selbstbewusstsein so alt wie die Philosophie selbst. Diese Abgrenzung Bemühungen gab es immer. Dann gab es auch und gibt es seit längerem eine Gegenbewegung auch, so eine Assimilationsbewegung, die sagt, wir sind eigentlich gar nicht so, so anders wie die Tiere, der ich übrigens durchaus nicht die ich nicht unsympathisch finde. Ich bin da selbst auch so ein bisschen, das merkt man vielleicht auch, wenn man, das ist so das letzte Kapitel des Buches, ich bin da gar nicht so sicher, was ich darüber denken. So, Sie hatten schon gesagt, die philosophische Diskussion, die ist da nicht zu Ende, da gibt es noch viel weiter zu denken. Aber diese Diskussion, die gibt es schon länger, unter anderem auch dadurch bedingt, dass, wenn man jetzt in diese empirische Literatur, mit der ich mich ja auch beschäftige, ich diskutiere zum Beispiel die Bedeutung dieses Spiegeltests, den Sie vielleicht alle kennen, ne? Also dass man macht einem Kind einen Punkt auf die Nase und guckt dann, wenn es sich im Spiegel sieht, wischt es sich den Punkt weg sozusagen. Das wird dann als Indiz dafür genommen, dass es sich selbst eben in diesem Spiegelbild erkannt hat. Und man weiß eben, dass Affen, also Schimpansen zum Beispiel, diesen Test auch bestehen. Und Elefanten gibt es auch Hinweise darauf, dass sie es auch können. Elstern interessanterweise auch, sehr kluge Vögel. Genau, und also insofern ist diese Debatte, die gibt's schon. Ne? Was heißt das jetzt eigentlich? Heißt das dann, dass die eben auch selbstbewusst sind,
so und, wie wir? Also diese Debatte schließt ja eine andere Debatte ein, nämlich welche Art von Veränderung unseres Verhaltens gegenüber diesen Tieren oder überhaupt Tieren sollte daraus folgen. Also damals in dem Vortrag, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie das sehr neutral einfach aufgezeigt, dass es eben auch, dass das Menschenrecht für Menschenaffen von einigen auch gefordert wird. Mhm. Sind denn Ihre eigenen Forschungen in Richtung Ethik irgendwo unterwegs?
Ja, nicht konkret in der Form, dass ich dazu was publiziert hätte, aber ich gebe immer mal wieder und auch sehr gerne Seminare zum Thema Tier. Ich finde es auch persönlich ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema, wobei ich das gar nicht an diesem Punkt mit dem Selbstbewusstsein so stark festmachen möchte. Ich glaube, meine eigene Haltung geht eher in die Richtung, dass wir grundsätzlich allen Lebensformen gegenüber Respekt an den Tag legen sollten, auch der Welt insgesamt Respekt gegenüber an den Tag legen sollten, aber insbesondere dann auch bewussten Lebewesen Respekt gegenüber an den Tag legen sollten, ob die sich jetzt da, ob die sich im Spiegel erkennen können, ob die über Selbstbewusstsein verfügen, ob die zu abstrakten Gedanken in der Lage sind, erscheint mir da erstmal zweitrangig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir hätten schon, daran muss man es gar nicht festmachen. Das gibt es auch so ein Argument in der Tierethik. Tierethik-Debatte, dass das eigentlich vielleicht sogar ein bisschen kontraproduktiv ist, so stark das an diesen Menschenrechten festzumachen. Denn dann gehen wir wieder nur von unserem Fall aus. Ja? Also wenn sie uns ähnlich genug sind, dann dürfen sie auch oder sollen sie bestimmte Rechte haben. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wie ähnlich uns die Tiere sind. Ich glaube, sie sollten um ihrer selbst willen respektiert werden.
Ja, nun geht es im Buch nicht nur um Beispiele mit Kleinkindern und Tieren, sondern unter anderem geht es ja auch darum, dass Selbstbewusstsein ganz stark irgendwie auch was mit Intersubjektivität, sozialen Kontexten, zum Beispiel auch mit Empathie zu tun haben. Und da kommt das Beispiel mit Autisten, vor allen Dingen der leichteren Form, eben der Asperger-Autisten. Die Frage ist, also die haben ja Probleme, also Gedanken nachzuvollziehen, die jemand anders hat. Sie sehen sich selber oftmals aus der dritten Person, können Gesichter schlechter erkennen und so weiter. Also es ist ja ein Spektrum, von denen irgendwie ein paar Kriterien erreicht werden müssen, damit das irgendwie unter dieses Asperger-Syndrom fällt. Haben diese Menschen denn dann, wenn sie eben nicht diese Ich-Gedanken fassen können, kein Selbstbewusstsein?
Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Da begibt man sich natürlich auch auf sehr, sehr schwieriges Terrain. Sie hatten schon gesagt, es ist ohnehin ein ganz, ganz breites Spektrum und man darf da überhaupt nicht in einen Topf werfen. Das ist auch überhaupt noch nicht wirklich verstanden. Ich glaube, es ist so, dass um ein wirklich sehr differenziertes Konzept, also ich spreche auch von so einem Selbstkonzept letztlich, und ich hatte es anfangs auch schon gesagt, ne, dass man so ein differenziertes Konzept von sich haben kann, wer bin ich, was für eine Art von Person bin ich, was will ich, was sind meine Gedanken, Vorlieben etc. Das erfordert, glaube ich, dass man über die entsprechenden Begriffe zunächst mal tatsächlich dann verfügt. Also da sind wir dann beim Begrifflichen und nicht mehr beim Nichtbegrifflichen. Und diese wiederum hat man eben nur, wenn man sie auch auf andere anwenden kann. Insofern hängen da Selbstbewusstsein und eben Bewusstsein von anderen sehr stark zusammen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich eben auf dieser nichtsprachlichen, nichtbegrifflichen Ebene auch schon ganz viel an Selbstfremddifferenzierung, an Empathie und so weiter, was ich auch versuche ja nachzuvollziehen so ein bisschen. Und es ist so, gerade bei Menschen mit Asperger-Syndrom ist es, die sehr viel kompensieren können auch. Also die kommen sozusagen vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise dahin, über sich und andere nachzudenken, aber das heißt nicht, dass sie über sich und andere nicht nachdenken können. Sie benutzen dann andere Strategien sozusagen dafür und haben dann, also vielleicht ist dann deren Bewusstsein von sich selbst in irgendeiner Form ein bisschen anders, aber dann wiederum ist es ja auch so, dass jeder von uns, also wir sind alle Individuen mit jeweils sehr unterschiedlichen Formen des Bewusstseins, Selbstbewusstseins und so weiter. Deswegen, ich will das auch nicht jetzt, es ist schwierig, vor allem wenn man das dann auch so pathologisiert und so weiter. Das ist ein schwieriges Thema.
Dieses Mikrofon kann jetzt wandern zu wer auch immer eine Frage hat oder einen Kommentar abgeben möchte.
Ich wollte jetzt bei dem letzten Punkt noch nachfragen. Das hat mich etwas irritiert, dass Sie auf den Spiegeltest zu sprechen kommen, weil das scheint mir ja gerade der Fall zu sein, dass da so eine, wenn man von Selbstbewusstsein reden will, so eine Subjekt-Objekt-Theorie nur als Erklärung dienen kann. Und einen zweiten Punkt will ich noch anschließen vielleicht. In Bezug auf Ihre Kritik an der sprachanalytischen Philosophie, also nicht, dass ich jetzt unbedingt groß verteidigen will, aber der Punkt der Sprachlichkeit scheint ja in unterschiedlicher Perspektive relevant zu sein, in der Hinsicht, dass eben halt auf der vorsprachlichen Ebene natürlich eine sprachliche Beschreibung von Selbstbewusstsein eben von, im Fall von Kleinkindern oder sonst wie möglich ist, obwohl das Selbstbewusstsein dann völlig unabhängig von dieser sprachlichen Fassung ist. Und auf der anderen Seite kann man dann Selbstbewusstsein so verstehen, dass es notwendigerweise sprachlich gefasst sein muss, wie vielleicht kartesische Cogito-Fälle. Und dann hätte man auf der dritten Ebene noch den Punkt, dass man dann eine Theoriesprache haben muss, die sozusagen diese unterschiedlichen Fälle einfängt, in der Kernunterscheidung von konstitutiver Sprachlichkeit und Beschreibung als notwendige Bedingung dafür, Selbstbewusstsein artikulieren zu können. Und vielleicht noch ein Anschlusspunkt daran, an die Intersubjektivitätsthese, wäre es dann nicht auch sozusagen um eine Vollständigkeit willen notwendig, dass ich Selbstbewusstsein so verstehen können muss, dass ich zum Beispiel jetzt jemanden vor mir habe, eine Person, die selber Selbstbewusstsein hat, sodass ich entsprechend Selbstbewusstsein so konzipiert haben muss, dass ich andere auch als selbstbewusste Wesen auffassen können muss, um entsprechend mit ihnen umzugehen. Also, oder fällt das nicht mehr in Ihr Themenbereich sozusagen?
Ja, okay, das war auch wieder ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles... Ich fange mit dem letzten Punkt an. Ganz kurz ja, würde ich schon so sagen. Ist auch ein Punkt, an dem ich jetzt gerade sozusagen, mit dem ich mich jetzt gerade weiter beschäftige. Also was mich so ein bisschen umtreibt, ist trotzdem immer noch, ich habe irgendwie so diese entwicklungspsychologische Perspektive gerne drin, dass ich gerne wissen möchte, wie kommt man denn dahin, dass man eben jemand anderen und sich selbst als selbstbewusstes Wesen begreifen kann, auffassen kann. Und ich glaube, also da gibt es auch ganz spannende Überlegungen dazu, welche Rolle dann die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen dabei spielt und welche sozusagen Stützleistung da von Seiten des Erwachsenen zunächst kommt, der natürlich das Kind immer so behandeln muss, als ob es schon vollkommen selbstbewusst wäre, auch wenn man das vielleicht in dem Sinne noch nicht vollständig sagen kann, damit wir genau an diesen Punkt kommen, den Sie erwähnten, dass ich sozusagen den anderen eben auch als selbstbewusstes Wesen denken können muss, um selbst selbstbewusst zu werden. Und da sind wir eigentlich bei Fichte, wenn ich Fichte richtig verstehe. Aber das genauer auszuarbeiten wäre sozusagen jetzt ein Projekt, mit dem ich mich jetzt gerne befassen würde. Der Punkt zum Spiegeltest, ja, sehr wichtig auch, da stimme ich Ihnen auch zu. In dem Moment, wo ich mich im Spiegel erkenne, habe ich tatsächlich ein Bewusstsein von mir selbst. Also sehe ich mich als Objekt, ne? Oder also Objekt in dem Sinne, dass es zumindest die Art und Weise, wie ich mich im Spiegel sehe, sich jetzt nicht grundsätzlich von der Art und Weise unterscheidet, wie ich Objekte sehe oder andere Menschen sehe oder so. Und genau, aber die Idee ist sozusagen, und die Idee ist auch nicht, dass Selbstbewusstsein nie eine Art der Selbstbezugnahme auf sich selbst als Objekt ist. Also ich kann mich natürlich zum Objekt auch meiner eigenen Überlegungen machen, kann eine externe Perspektive auf mich einnehmen. Die Idee ist sozusagen nur, dass um das tun zu können, muss es vorher schon eine Art vorgängiges Selbstbewusstsein geben. Und das haben eben manche Philosophen versucht zu fassen im Sinne dieses präreflektiven Selbstbewusstseins oder dieser primitiven Meinigkeit. Und ich versuche das eben mit den Mitteln der eher analytischen Philosophie dann im Sinne dieses nicht begrifflichen, aber zugleich auch nicht repräsentationalen, eben noch auch in dem Sinne noch nicht Bewusstseins von sich selbst, aber in der Art und Weise, wie das Selbst doch involviert ist, in eben auch schon der Wahrnehmung der Umwelt zu fassen. Und den Punkt mit der Sprachphilosophie, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe alles. Also man braucht natürlich eine Theoriesprache, um bestimmte, wenn wir über nicht begriffliche Repräsentationen sprechen, benutzen wir natürlich auch Begriffe, um darüber zu sprechen. Es geht ja gar nicht, also es geht nicht anders, ne? Wir sind immer notwendigerweise, können wir uns nur mithilfe der Sprache auch über solche Dinge verständigen. Und auch wenn wir über das noch nicht sprachlich gefasste Bewusstsein oder vielleicht auch Selbstbewusstsein von Kindern oder Tieren sprechen, müssen wir das natürlich Sprache irgendwie anwenden. Und trotzdem ist es ja, und darüber hinaus sind auch, glaube ich, diese sprachanalytischen Analysen, diese Analysen der Ich-Gedanken sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll und bringen auf den Punkt, was es denn heißt, selbstbewusste Gedanken dann eben auszudrücken sprachlich. Und trotzdem bleibt die Frage bestehen, naja, aber wie ist es denn auf der nichtsprachlichen oder vorsprachlichen Ebene? Und wie sollten wir am besten darüber reden? Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Ja, hallo. Mich würde, glaube ich, zwei Sachen interessieren. Auf der einen Seite würden Sie sagen, dass die Beschäftigung mit dem Ich oder Ich und Selbstbewusstsein eine doch westlich geprägte Philosophie-Angelegenheit ist. Und in der Folge dann eigentlich, wie lässt sich eigentlich mal davon Abstand nehmen und das ist jetzt ins Unreine gesprochen, Kollektivbewusstsein, Wir-Bewusstsein, also ein Bewusstsein, was eben nicht seinen Ausgang im Selbst direkt hat. Von Ihrer Warte der analytischen Philosophie ausdenken, gibt es da Angebote, wo würde man da hingehen? Oder muss man dann quasi von Descartes alles irgendwie nochmal neu denken und sagen, das ist ein Neuansatz?
Naja, also dieses Wir-Bewusstsein ist tatsächlich gerade ein sehr viel diskutiertes Thema, auch in der analytischen Philosophie. Da gibt es durchaus einige Ansätze, wie das zu denken ist. Die große Debatte oder eine der Debatten ist so ein bisschen, geht genau darum, ist das eigentlich zu reduzieren auf dann wieder jeweils die Bewusstseine der einzelnen Individuen, die an dieser kollektiven Intentionalität oder an dieser kollektiven Aktivität beteiligt sind, oder ist es irreduzibel? Und da gibt es einige Philosophen, sowohl aus der Phänomenologie, aber auch eben aus der analytischen Philosophie, die durchaus dafür argumentieren, dass es irreduzibel ist, diese Form des Wir-Bewusstseins. Da gibt es also was. Gibt es durchaus Angebote. Gleichzeitig haben Sie natürlich recht, dass die ganze Diskussion irgendwie doch sehr aus einer westlichen Sichtweise geprägt ist. Und ich sehe das durchaus auch als ein Problem. Weiß nicht genau, wie man dem begegnen kann, da mir selber die Expertise dazu fehlt, über eben nicht westliche Philosophien in diesem Zusammenhang zu sprechen. Einige andere Philosophen versuchen das jetzt stärker auch mit einzubeziehen. Und es kommt jetzt auch mehr und mehr die Forderung danach, dass man das vielleicht auch an den Universitäten mehr lehren sollte. Aber dazu braucht es natürlich dann auch die entsprechende Expertise. Das ist so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Aber ja.
Vielleicht in dem Zusammenhang, machen Sie Anleihen auch bei der indischen Philosophie? Weil da gibt es ja auch viel über das Selbst.
Genau, ja, ich selber gar nicht, weil mir da einfach die Expertise dazu fehlt. Ne? Das würde ich dann, das fände ich nicht seriös sozusagen, das zu tun. Aber es gibt, wie gesagt, durchaus Leute, die sich da besser auskennen und die das auch versuchen und auch versuchen, das reinzubringen, auch in diese Diskussion. Zum Beispiel ein Philosoph, mit dem ich zusammengearbeitet habe während meines Forschungsaufenthalts in Boston, Owen Flanagan, der versucht das, der kommt selber auch aus den analytischen und auch sehr empirisch orientierten Ecke und versucht gleichzeitig sehr stark Überlegungen aus dem Buddhismus zum Beispiel gerade auch in diese Debatte mit einfließen zu lassen.
Wenn es keine weiteren direkten Fragen gibt, es gibt noch einen inoffiziellen Teil des Thomasus Clubs direkt im Anschluss. Bettina, hast du noch? Sonst machen wir jetzt einfach hier einen Schnitt. Bedanken uns sehr bei Christina Mußhold. Ich sage, die Bar ist noch offen. Bei Vergleich, wir wollen auch ankündigen, dass wir im November einen Berliner Urbanisten hier haben. Stefan Höhne über die New Yorker U-Bahn, also mal ganz was anderes. Und dass wir außergewöhnlicherweise nächste Woche ein philosophisches Café hier aus diesem Raum machen mit den beiden Berliner Menschen Markus Quent und Samo Tomsic, die hier über Empörung und Kritik eine Diskussion anzetteln wollen. Das ist ein philosophisches Café, was um 9 Uhr abends beginnt, 21 Uhr. Das haben wir zum ersten Mal hier. Wir wollen das mal ausprobieren, ob das geht. Es findet im Rahmen des Leipziger Literarischen Herbstes statt. Und wenn es gut läuft, dann machen wir im nächsten Jahr ganz viele philosophische Cafés.
Ja, und noch ein letzter Hinweis, also vielleicht noch eine zusätzliche Vorausschau. Am 6. Dezember wird unser Thema Fußball sein. Nochmal was ganz anderes. Und zwar mit Gunter Gebauer. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden haben. Schön, dass Sie da
waren
und Fragen gestellt haben.
Ja.